Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zur politischen Literatur. Zwischen Selbstbestimmung und Souveränität unterscheidet Omri Böhm in seinem Buch über den Staat Israel. Das jüdische Volk habe ein Recht auf Selbstbestimmung, aber keines auf eine Souveränität, die Minderheiten oder andere Völker unterdrücke. Wir stellen sein neues Buch gleich vor. Danach geht es grundsätzlicher um die gefährdete Demokratie im Buch des Politologen David Runciman. Um Sachsen als Hochburg des Rechtsextremismus und um die historischen Verbindungen der Türkei zum Balkan. Und weil es bei uns immer noch mehr Stoff gibt als woanders, wollen wir Ihnen auch noch helfen, Russland zu entschlüsseln mit dem Decoder, dem Jahrbuch des gleichnamigen Netzportals. In dieser Woche will das israelische Parlament über den Plan von Premier Netanyahu beraten, Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Die Umsetzung soll noch im Juli passieren. Dieses Vorhaben fußt auf dem Nahostplan von US-Präsident Trump, wird jedoch international kritisiert, könnte es doch den Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarn weiter anheizen. Und es wirft neue Fragen zur israelischen Politik auf und dazu, wie der Staat Israel sich definiert. Der israelische Philosoph Omri Böhm schreibt in seinem gerade erschienenen Buch »Israel – Eine Utopie« über die Schwächen im Konstrukt des israelischen Staates, der die Souveränität des jüdischen Volkes seiner Ansicht nach über die demokratischen Rechte aller anderen stellt. Matthias Bertsch hat das Buch für uns gelesen.
Vorsicht, dieses Buch ist antisemitisch. Zu diesem Schluss zumindest müsste man kommen, wenn man den Beschluss des Bundestages vom vergangenen Mai ernst nimmt. Denn dort wird als antisemitisch bezeichnet, wer das Existenzrecht des jüdischen und demokratischen Staates Israel in Frage stellt. Und genau das tut Omri Böhm, indem er auf einen Widerspruch zwischen jüdisch und demokratisch mit Blick auf die Verfasstheit des Staates hinweist. Denn ein jüdischer Staat ist ein Staat des jüdischen Volkes, ein demokratischer der aller seiner Bürger. Daher sei die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk etwas anderes als die zum deutschen Volk. Jüdischer oder muslimischer Deutscher zu sein, ist sehr wohl möglich. Christlicher oder muslimischer Jude dagegen kaum. Aber sollten wir Deutsche uns angesichts der Geschichte mit Kritik an Israel nicht lieber zurückhalten? Nein, betont Böhm im Vorwort zur deutschen Ausgabe seines Buches.
Äußert eure Kritik, sagt, was ihr denkt, kritisiert und lasst euch kritisieren. Lasst das Licht der öffentlichen Debatte dazu beitragen, ein rationales Urteil über den jüdischen Staat zu fällen. Es nicht zu tun, macht den Juden zum gefährlichen Anderen. Die Angst, kritisiert zu werden, ist bereits mit dem Mythos von der jüdischen Macht behaftet.
Selbstbestimmung statt Souveränität lautet die zentrale Unterscheidung des Autors. Die Juden hätten, wie jedes andere Volk, ein Recht auf Selbstbestimmung, aber keines auf eine Souveränität, die Minderheiten oder andere Völker unterdrückt. Böhm kritisiert die Siedlungspolitik und die Annexionspläne der israelischen Regierung mit scharfen Worten. Doch der Sündenfall ist für ihn nicht die Besetzung des Westjordanlandes 1967, sondern die Nakba, die Vertreibung von gut 700.000 Arabern während des israelischen Unabhängigkeitskrieges. Dies zu verschweigen sei das große Versagen der linken und liberalen jüdischen Intellektuellen in Israel und den USA.
Über die Tatsache zu schreiben, dass der Aufbau eines jüdischen Staates politisch und historisch unauflöslich mit der Herstellung einer ethnischen Mehrheit und dementsprechend mit der Beseitigung der überwältigenden palästinensischen Bevölkerungsmehrheit in Palästina verbunden war, widersprach ihrer bequemen Version der Geschichte, also ließen sie es bleiben.
Dabei war ein souveräner jüdischer Staat anfangs gar nicht das Ziel des Zionismus. Omri Böhm zitiert den israelischen Staatsgründer David Ben-Gurion, aber auch den als anti-arabischen Hardliner bekannten Wladimir Jabotinsky. Beiden schwebte ursprünglich eine binationale Föderation von Juden und Arabern in Palästina vor. Erst die Teilungspläne der Briten und der Holocaust hätten zu einem Umdenken zugunsten eines souveränen Nationalstaates geführt. Zu diesen Wurzeln müsse man zurück, fordert der Autor.
Das binationale Versprechen des Zionismus lässt sich dadurch erneuern, dass wir eine Kunst des Vergessens entwickeln. Eine Politik, die daran erinnert, den Holocaust und die Nakba zu vergessen. Um sie nicht länger als Säulen unserer Politik zu verewigen, sondern abzutragen.
Meint er das wirklich ernst? Die Nakba vergessen? Schließlich trägt ein ganzes Kapitel die Überschrift »Die Nakba erinnern«. Und auch die Vernichtung der europäischen Juden kann und will er nicht einfach vergessen. Aber, und das gehört zu den klügsten Gedanken des ganzen Buches, der Autor weist auf die Gefahr eines ständigen Erinnerns hin. Böhm zitiert den Holocaust-Überlebenden Yehuda Elkanah, der vor gut 30 Jahren in der Zeitung Haaretz schrieb, dass der Besuch israelischer Kinder in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem keineswegs nur eine heilsame Wirkung habe.
Wir deklamierten, instinktlos und harsch und ohne Erklärung. Erinnere dich, Zachor. Zu welchem Zweck? Was soll das Kind mit diesen Erinnerungen anfangen? Viele der Bilder dieser Gräuel können als ein Aufruf zum Hass verstanden werden.
Böhm geht noch einen Schritt weiter. Die Erinnerung könne nicht nur Gefühle der Abgrenzung und des Hasses hervorbringen, sie solle es sogar. Und diese Gefühle richteten sich gegen den Feind im eigenen Land, die Palästinenser.
Als die Israelis lernten, den Holocaust zur Grundlage ihres Nationalbewusstseins zu machen, bot es sich an, die Palästinenser in eine Reihe mit den Tätern zu stellen. Angeblich bekämpfen sie den Zionismus nicht aus politischen Gründen, sondern aus dem metaphysischen, antisemitischen Wunsch heraus, die Juden zu vernichten.
Ein drastisches Beispiel dafür liefert der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. In seiner Rede vor der zionistischen Weltorganisation erklärte den Großmufti von Jerusalem, al-Husseini, der mit den Nazis kollaborierte, zum Initiator der Endlösung. Hitler dagegen habe die Juden nur vertreiben wollen. Israel, eine Utopie, bietet eine Fülle erhellender wie schonungsloser Einblicke in die grundsätzlichen Webfehler des jüdischen Staates. Dass Omri Böhm die arabische Seite dabei nur als Opfer und nicht als beteiligte Mittäter der Geschichte sieht, kann man zu Recht kritisieren. Aber er schreibt als jüdischer Israeli, getreu dem von Platon übernommenen Motto, Unrecht tun ist schlimmer als Unrecht leiden. Fragwürdiger dagegen sind seine Schlussfolgerungen. Der Zwei-Staaten-Lösung erteilte er angesichts der jüdischen Siedlungen und der geplanten Teilannexion des Westjordanlandes eine definitive Absage. Liberale Israelis sollten zu den Ursprüngen des Zionismus zurückkehren.
Sie sollten das Holocaust-basierte Nationalstaatsaxiom aufgeben, das heute zu einer weiteren Nakba führt, und damit beginnen, eine kompromisslose gemeinsame jüdisch-palästinensische Föderation aufzubauen.
Doch so schön und ethisch wünschenswert es klingt, einer solchen Vision fehlt die Basis. Denn die Mehrheiten auf beiden Seiten sind zu sehr in ihre nationalen Ansprüche und Wunden verstrickt, als dass sie die Offenheit für eine solche Utopie hätten.
Meint Matthias Bertsch nach der Lektüre von Omri Böhms Buch »Israel – Eine Utopie«, soeben im Propyläen Verlag erschienen, übersetzt von Michael Adrian, Umfang 256 Seiten, Preis 20 Euro. Die westlichen Demokratien befinden sich bekanntermaßen in einer Krise. Manche sind gar gefährdet, andere, zumal osteuropäische, sind bereits zu gewählten Präsidial- oder Einparteiensystemen geworden. Selbst in demokratisch verfassten Staaten nimmt also das demokratische Denken und Handeln ab. Prinzipien der Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit werden verletzt. Art und Ausmaß der Bedrohung der Demokratie ist längst Thema in der Politikwissenschaft. Der an der Universität Cambridge lehrende britische Politologe David Runciman spitzt die Diskussion in seinem Buch noch einmal zu. So endet die Demokratie, lautet sein lapidarer wie besorgniserregender Titel. Martin Hubert stellt es vor.
Wer ein Buch mit diesem Titel schreibt, bewegt sich auf schmalem Grat. Denn er spielt mit der Assoziation, die Demokratie sei unrettbar zum Niedergang verurteilt. Ganz so weit geht der Demokrat David Runciman in seinem Buch zwar nicht. Er will eher illusionslos vor gefährlichen Entwicklungen warnen und hält die Demokratie vorerst noch für reparabel. Doch seine zentrale These klingt nicht gerade kämpferisch, sondern eher elegisch.
Die westlichen Demokratien befinden sich in einer Midlife-Crisis. Solche Krisen können verheerend und sogar tödlich sein. Allerdings könnte es sein, dass sich nicht die Wahl zwischen dem gesamten demokratischen Paket und einem antidemokratischen Alternativpaket stellt. Vielmehr könnten die Elemente, die Demokratie so attraktiv machen, durchaus weiter funktionieren, aber nicht mehr zusammenwirken. Das gesamte Paket bricht auseinander.
Runciman schließt damit an Konzepte der Postdemokratie oder Publikumsdemokratie an, wonach grundlegende demokratische Mechanismen nur noch kraftlos oder dem Schein nach existieren. Es gibt einen Rechtsstaat, aber die Unabhängigkeit der Gerichte ist bedroht. Wahlen werden abgehalten, doch die Wahlbeteiligung sinkt und die Wähler werden zunehmend mit Hilfe von Fake News und anderen Mitteln manipuliert. Das Parlament tagt, aber Exekutive und Lobbygruppen gewinnen immer mehr Einfluss. Über seine Midlife-These verbindet Runciman diese Diagnose aber mit dem gewagten Gedanken, dass Demokratien notwendigerweise in solche krisenhaften Phasen geraten, sobald sie ihre kämpferische Jugendphase hinter sich haben. Um einzuschätzen, wie ernst die Lage ist, vergleicht er die aktuelle Krise mit früheren Phasen der Demokratie.
Erstens hat die Gewalt nicht mehr die gleiche Bedeutung, die sie für frühere Generationen besaß. Zweitens hat sich die Katastrophengefahr verändert. Hatte die Aussicht auf eine Katastrophe früher eine mobilisierende Wirkung, so scheint sie nun eher zu lähmen. Drittens hat die Revolution der Informationstechnologie die Bedingungen verändert, unter denen Demokratie stattfindet. Wir sind von Kommunikationsformen und Arten der Informationsvermittlung abhängig geworden, die wir weder kontrollieren können noch völlig verstehen.
Mark Zuckerberg oder Google sind daher nach Runciman für die Demokratie gefährlicher als Donald Trump, da sie technologisch über die Daten der Bürger verfügen. Runciman fordert daher, digitale Techniken zu nutzen, um mehr direkte Demokratie zu ermöglichen. Das Bedürfnis danach sei jedenfalls unübersehbar.
Die wachsende Bedeutung von Identitätspolitik ist ein Zeichen, dass die Teilnahme an Wahlen nicht mehr ausreicht. Menschen streben die Achtung an, die daraus erwächst, dass man sie als die anerkennt, die sie sind. Sie wollen nicht nur, dass man ihnen zuhört, sie wollen, dass man auf sie hört. Soziale Netzwerke bieten ein Forum, in dem sie diese Forderungen äußern können.
Das Buch ist aber keineswegs ein Manifest für die direkte Demokratie. Runciman will die repräsentative Demokratie eher ergänzen und reformieren als revolutionieren. Wesentlich ausführlicher denkt er darüber nach, ob die Demokratie heute noch durch einen klassischen Putsch eliminiert werden kann. Hier gibt er für die meisten westlichen Demokratien Entwarnung.
Keine Demokratie ist je zu einer Militärregierung zurückgekehrt, nachdem das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf über 8000 Dollar lag. Wahrscheinlich verändert größerer Wohlstand die Anreizstruktur der Beteiligten. Wenn alle mehr zu verlieren haben, Soldaten, Politiker und Bürger, überlegen sie es sich zweimal, alles niederzureißen.
Katastrophen bedrohen die Demokratie nach Runcimans Meinung viel stärker. Vor allem der Klimawandel erfordere gigantische Veränderungen, die die Planungskapazität von Demokratien möglicherweise übersteigen. Außerdem sei die Gesellschaft heute so vernetzt, dass ein Crash in einem Teilbereich einen Dominoeffekt auslösen könne. Eine Pandemie wäre zum Beispiel in der Lage, das sowieso schon schwer regulierbare Finanz- und Wirtschaftssystem ins Wanken zu bringen. Es klingt, als hätte Runciman den Coronavirus vorhergesehen. Auch die wachsende soziale Ungleichheit in vielen Staaten macht ihm Sorgen. Das bringt ihn dann wiederum dazu, den sozialen Nutzen von Katastrophen und Gewalt zu erörtern. Er verweist historisch darauf, dass es meist Kriege, Revolutionen oder Naturkatastrophen waren, die Gesellschaften dazu brachten, Ungleichheit einzudämmen.
Wir haben keinen historischen Präzedenzfall für ein Vorgehen gegen Ungleichheit, das ohne großflächige Gewalt ausgekommen wäre. Es gibt keinen Beleg dafür, dass Demokratie es allein schaffen könnte. Was bedeutet das für die Zukunftsaussichten der Demokratie? Die erfolgreichsten Demokratien sind diejenigen, die es geschafft haben, für Absicherung gegen Katastrophen zu sorgen und das friedliche Leben ihrer Bürger zu schützen. In der Folge ist die Ungleichheit der demokratischen Kontrolle entglitten, der sie früher unterlag.
Runcimans Buch ist keine systematische Analyse der aktuellen Probleme der Demokratie, die deren Widersprüche auflösen möchte. Es ist eher ein gut geschriebener Essay, der sie paradox zuspitzt. Mal kann Facebook eine Bedrohung, mal eine Chance sein. Mal ist Friedfertigkeit positiv, mal hat sie Schattenseiten. Runciman spielt einfach Möglichkeiten durch und legt seinen Finger in jede denkbare Wunde, ohne großartige Lösungen zu präsentieren. Man kann ihm vorwerfen, dass er damit elegische Endzeitstimmungen über die Demokratien befördert. Sein Buch lässt sich aber auch als Aufforderung lesen, angesichts der schwierigen Situation heutiger Demokratien endlich aufzuwachen.
Martin Hubert rezensierte »So endet die Demokratie« von David Runciman. Im Campus Verlag erschienen, übersetzt von Ulrike Bischoff. Die 230 Seiten kosten 19,95 Euro. Demokratie in Russland ist eine ganz andere als etwa in Frankreich oder in Italien. Und auch wenn das russische Volk gerade darüber abstimmen konnte, ob die Verfassung geändert wird, gibt es doch erhebliche demokratische Defizite. Und die Opposition ist weitgehend beschränkt bzw. Repressionen ausgesetzt. Dies sowie die Annexion der Krim, die darauf folgenden Sanktionen oder die Einmischung russischer Kräfte in den US-Präsidentschaftswahlkampf haben die Kluft zwischen Russland und dem Westen über die Jahre vertieft. Dieser Entfremdung will für Deutschland Decoder entgegenwirken. Das Team des Online-Portals übersetzt seit einigen Jahren Texte aus unabhängigen russischen Medien ins Deutsche, um das Land und seine Menschen den deutschen Lesern näher zu bringen. Und das läuft so gut, dass erstmals ein Decoder-Jahrbuch erschienen ist mit ausgewählten Texten und Artikeln. Eine richtige Entscheidung findet unser Rezensent Frederik Rother.
Stalins Verbrechen haben in der offiziellen russischen Geschichtsschreibung wenig Platz. Dabei prägen der Terror und das Gulag-System die russische Gesellschaft bis heute. Es ist also nur konsequent, im Decoder-Jahrbuch die Geister der Vergangenheit zu einem eigenen Kapitel zu machen und darin Artikel wie den über Juri Dimitriev abzudrucken, einem Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Memorial, der sein Leben der Suche nach den Opfern stalinistischer Repressionen gewidmet hat.
Von Juri Dimitriev habe ich zum ersten Mal im Winter 2017 gehört, nach seiner Verhaftung. Freunde erzählten mir die seltsame Geschichte eines Memorial-Mitarbeiters aus Karelien, der wegen Kinderpornografie festgenommen worden war. Ich kam nach Hause, suchte im Netz und sah Fotos von einem dürren, bärtigen Mann mit grauen Zotteln und schwerem Blick. Aus der Anklage war schwer zu ersehen,
was von der Sache zu halten ist. Einerseits kann man sich von einem Memorialmitarbeiter so etwas Abwegiges schwer vorstellen. Andererseits kein Rauch ohne Feuer. Die Ermittler konnten das doch nicht alles erfunden haben.
So beginnt die Reportage über Dmitrijew, die vor einigen Jahren in einem russischen Online-Magazin erschienen ist. Der Fall hat hohe Wellen geschlagen. Unterstützer halten Dmitrijew für unschuldig, sehen ihn als Opfer, weil er mit seiner Arbeit den Finger in die historische Wunde lege. Andere sehen in ihm einen Pädophilen, der Nacktbilder von seiner Pflegetochter gemacht habe. Bis heute sitzt er in Untersuchungshaft. Die Decoder-Redaktion sichtet und übersetzt seit 2015 Texte aus unabhängigen russischen Medien. Finanziert wird ihre Website von Stiftungen und Lesern. Das Ziel des Buchprojekts:
eben genau kein politisches Buch über Russland zu machen, sondern eben Russland in seiner ganzen Vielschichtigkeit und Komplexität abzubilden und sehr umfassend eben abzubilden mit seiner Kultur, mit seiner Geschichte, natürlich auch mit der Geschichtspolitik, die gemacht wird.
Sagt Tamina Kutscher, Chefredakteurin der Decoder-Website und Co-Herausgeberin des Jahrbuches. Das ist inhaltlich tatsächlich ziemlich vielschichtig. Es geht um den harten Alltag von russischen Obdachlosen. Eine Journalistin beschreibt, wie sich der Geheimdienst bei ihr meldet und welche Angst das in ihr auslöst. Der etwas schräge sowjetische Brauch, Teppiche an die Wand zu hängen, wird erklärt. Genauso wie die russische Garagenwirtschaft. Ein informeller Wirtschaftszweig, der nach eigenen Gesetzen funktioniert und mit dem viele Russen ihr Geld verdienen. Andere Artikel sind analytischer. Etwa die über politische Proteste, Russlands offizielle und inoffizielle Außenpolitik oder über das Verhältnis zu Europa, das in den letzten Jahrhunderten viele Wendungen genommen hat. Einer der spannendsten Texte, der zeigt, wie eng und lange beide Seiten schon miteinander verbunden sind. Decoder will, so der eigene Slogan, Russland entschlüsseln. Und zwar nicht nur über journalistische Beiträge und Fotos, die im Buch ansprechend arrangiert sind, sondern auch, indem Zusammenhänge erklärt werden.
Dieser Kontext kommt bei uns vor allem von den Wissenschaftlern, die eben auch eigene Texte auf Decoder schreiben zu bestimmten Phänomenen oder Personen, die hier nur wenig bekannt sind. Und wir verlinken eben aus den einzelnen Texten dann immer wieder in diese Erklärartikel oder in diese Gnosen und auch aus der Gnose heraus in die Artikel.
Dieses Konzept mit den Gnosen, den Erklärartikeln also, wurde von der Website ins Buch übernommen. Ein Beispiel aus einem Text, in dem der Autor der Frage nachgeht, ob Putin ein Populist ist.
Was der Putinismus braucht, ist nicht die aktive Unterstützung der Bevölkerung, sondern ihre Gleichgültigkeit und Nichteinmischung in die Angelegenheiten jener, die oben am Ruder sind.
Die Fußnote hinter Nichteinmischung verweist auf das Ende der Seite. Dort wird der spezifisch russische Kontext des Wortes erklärt.
Im Russland der 2000er Jahre steht der Begriff Gesellschaftsvertrag für ein implizites Einvernehmen zwischen Bevölkerung und politischer Führung. Der Kreml sorgt für Stabilität und wirtschaftliche Prosperität. Dafür mischen sich die anderen gesellschaftlichen Akteure nicht in die Politik ein. Spätestens seit der Wirtschaftskrise von 2014-15 haben sich die Bedingungen in Russland jedoch derart verändert, dass das Ende des bisherigen Gesellschaftsvertrags diskutiert wird. Mehr dazu in der Gnose auf decoder.org.
Beiträge mit einem Kontext zu versehen und Hintergründe zu erklären, das liefert spürbaren Mehrwert. Aber es gibt auch kleinere Kritikpunkte. Nicht alle Abdrucke im Buch überzeugen. Einige bleiben oberflächlich, andere sind zu kurz geraten. Staatliche Positionen und Denkweisen kommen im Decoder-Jahrbuch kaum vor. Zwar wurde ein spannender Text von Wladislaw Surkow abgedruckt, der Putin lange nahestand und oft als Chefideologe des Kremls bezeichnet wurde. Er sieht Russland, so der Titel, auf 100 Jahre geopolitische Einsamkeit zusteuern, weil das Land jetzt eben seinen eigenen Weg gehe, wie 2014 bei der Krim-Annexion. Aber Surkows Essay bleibt eine Ausnahme, die Tamina Kutscher so begründet.
Weil natürlich diese offizielle Linie auch allen bekannt ist. Uns geht es wirklich auch darum, in den journalistischen Übersetzungen den unabhängigen Journalismus Gehör zu verschaffen, den es in Russland eben wirklich gibt, was ja viele hier auch gar nicht wissen.
Unabhängig. Das sind aus Decoder-Sicht Medien, die nicht oder nicht direkt vom Staat kontrolliert werden. Sie heißen etwa Medusa, Takiye Dila, Novaya Gazeta oder Kolta. Diese Vielfalt und den kritischen Journalismus dahinter, fern der üppig ausgestatteten Staatssender sichtbar zu machen, das ist das große Verdienst von Decoder. Die vielen klugen Texte im Jahrbuch, alle hochwertig übersetzt, sind eine Bereicherung. Der Plan, Einblick in Alltag, Kultur und Geschichte Russlands zu liefern, geht auf. Das scheint auch bei den Lesern anzukommen.
Eine Leserin schrieb uns, ihr Mann hätte das Buch gelesen und es hätte ihm ein Studium in osteuropäischer Geschichte erspart. Er hätte so viel erfahren und gelernt.
Das ist sicher etwas zu hoch gegriffen, aber in der Sache kann man nur unterschreiben.
Frederik Rother war das über Decoder, Russland entschlüsseln, Band 1. Herausgegeben von Tamina Kutscher und Friederike Meltendorf. Bei Mattes und Seitz verlegt. Der Band füllt 336 Seiten und kostet 20 Euro. Die politische Himmelsrichtung Ost und ihre Besonderheiten. Nachdem Rechtsextremismus und rechte Gewalt in Sachsen lange kleingeredet oder gar nicht thematisiert wurden, gilt das Bundesland mittlerweile als eine Hochburg des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Das Urteil scheint gesprochen und die Ursachen werden seit Jahren auch in der Wissenschaft verhandelt. Ein Sammelband zur Totalitarismusforschung geht jetzt wieder an den Ausgangspunkt. Die Autorinnen und Autoren des Bandes prüfen die These von der Hochburg Sachsen auf allen Ebenen, Einstellungen, Wahlverhalten und so weiter. Titel des Buches: Sachsen, eine Hochburg des Rechtsextremismus? Fragezeichen. Herausgegeben von Uwe Backes und Steffen Keilitz. Unser Korrespondent in Sachsen, Bastian Brandau, hat das Buch für uns gelesen. Herr Brandau, welche Ebenen werden da genau untersucht und wie gehen die jeweiligen Autoren dabei vor?
Es sind 16 Beiträge, also natürlich sehr unterschiedlich. Da wird historisch etwa der Rechtsradikalismus in der DDR untersucht, auch ein wichtiges Thema. Die NPD wird untersucht, die AfD und Pegida. Es geht um Gewaltkriminalität, rechtsmotivierte Gewalt. Also da gibt es eben eher die historischen Einordnungen. Andere arbeiten eben mit den Ergebnissen von Befragungen. Dabei sind ja auch unter den Autoren sind auch die Autoren der Leipziger Studien zu autoritären und rechtsextremen Einstellungen. Die arbeiten natürlich mit ihren Ergebnissen. Oder eben auf Grundlage des sogenannten Sachsen-Monitors, der hier seit 2016 die politischen Einstellungen der Menschen in Sachsen misst. Auch auf Umfragenbasis. Andere Grundlagen sind die polizeiliche Kriminalstatistik oder die Berichte des Landesverfassungsschutzes. Und in einem Beitrag, da werden zum Beispiel die Reden bei Pegida analysiert, so etwas. Oder in einem Text, den hat das Kulturbüro Sachsen hier beigetragen, da berichtet ein Team von den Erfahrungen der Beratung zur Demokratieförderung im ländlichen Raum.
Und bei diesen untersuchten Phänomenen, gibt es da welche, die strittig sind?
Also die Divergenz ist teilweise groß. Das beginnt mit den Begrifflichkeiten. Wer hier die Begriffe rechtsextrem, radikal, extrem rechts wie benutzt, das ist unterschiedlich und eben auch den einzelnen Personen überlassen. Wobei eben ein Großteil der AutorInnen doch aus dem Kreis des Hannah-Arendt-Instituts, dem Umkreis der TU Dresden kommt, man sich da einig ist. Aber das fand ich schon interessant. Es gibt allein Diskrepanzen bei einzelnen Ereignissen, bei denen rechte Gewalt ausgeübt wurde. In Bautzen 2016, viele erinnern sich noch, da gab es Angriffe und Verfolgungsjagden auf Geflüchtete. Auch ein großes mediales Thema. Und da steht etwa im Text vom Kulturbüro, ich zitiere, etwa 100 Rechtsextreme jagen in der Nacht vom 14. zum 15. September 2016 rund 20 Asylsuchende durch die Stadt. Dabei skandierten sie immer wieder, hier marschiert der nationale Widerstand und frei, sozial und national. Das Kulturbüro führt das auch an als ein Beispiel für die Verharmlosung durch Behörden. Der Polizeipräsident, manche werden sich an dieses Zitat noch erinnern, der hatte damals von eventorientierten Jugendlichen gesprochen bei den Rechtsextremen. Und Uwe Backes, Professor für Politikwissenschaften an der TU Dresden und einer der Herausgeber, in dessen Text heißt es, Auch in Bautzen führte eine Interaktionskette unter Beteiligung von Asylbewerbern, militanten Rechtsextremisten und eigens angereisten Linksextremisten zu Gewalteskalation. Also das ist schon eine gehörige Diskrepanz allein in der Beschreibung. Und hier schimmert, wie oft in Sachsen, ein bisschen das Hufeisen durch. Also dieser Verweis, immer wenn es um rechte Gewalt geht, dann muss auch über linke Gewalt geredet werden. Wobei doch insgesamt Einigkeit herrscht, dass die Behörden stärker gegen Rechtsextremismus vorgehen. Dass auch bei der hier seit 1990 regierende CDU, die das Thema eben durchaus zunächst vernachlässigt hatte, ein Umdenken stattgefunden hat, dass eben der Rechtsextremismus das größere Problem in Sachsen ist. Aber auch wie das einzuordnen ist, das wird schon unterschiedlich interpretiert. Zum Beispiel, dass Sachsen den Demokratieschutz zu einem vorrangigen Kampf gegen rechts umgestellt hat und sich damit den anderen Bundesländern annähert. Das hält Tom Thieme, einer der Autoren, er ist Professor an der Fachhochschule der Polizei in Sachsen, das hält er für kritikwürdig. Und er gehört auch zu den Autoren, und das hat mich schon überrascht, die das Bundesland, die Behörden, die Regierung und teilweise auch die Bevölkerung verteidigen. Ich zitiere nochmal Uwe Backes, da geht es um mediale Berichterstattung. Zitat: Die Schärfe der Urteile beruht selten auf einer mit Sorgfalt erarbeiteten Beweisgrundlage. Also solche Sätze. Oder Backes ist es eben auch, der den sächsischen Verfassungsschutz verteidigt, den sogar die aktuelle Regierung reformieren will. Also diese Verteidigung, das hat mich bei einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung dann doch wirklich überrascht. Aber es gibt auch Einigkeit, also weitgehend einig ist, dass man sich eben Sachsen, dass man das eher mit den anderen östlichen Bundesländern vergleichen müsse. Denn da gibt es durchaus Ähnlichkeiten, was die Einstellung betrifft oder Wahlergebnisse, Gewaltkriminalität. Aber in einigen ragt dann Sachsen doch auch im Vergleich mit den anderen ostdeutschen Ländern hervor. Etwa die Anzahl der Gewalttaten, vor allem im Jahr 2015, 2016 und die muslimfeindlichen Einstellungen hier nach den Umfragen.
Sie haben es schon angedeutet, es gab auch ein bisschen was Überraschendes. Sie haben sich ja selbst viel mit dem Phänomen Rechtspopulismus und auch mit Rechtsextremismus beschäftigt. Hat der Band Ihnen irgendwas Neues eröffnet?
Also ich war dankbar zum Beispiel für den Beitrag von Steffen Keilitz, der einfach sehr klar durchdekliniert, dass die sächsische AfD, um die es eben auch ja viel geht, wichtigster Player, wenn man so will, hier im Moment des Rechtsextremismus, denn das sagt Steffen Keilitz, sie ist eine, Zitat, rechtsextremistische Partei. Er zeigt die Radikalisierung auf, die auch schon 2014 eben im Kern bestanden habe, den völkischen Charakter der Protagonisten, denn und auch die Rolle des Landesamtes für Verfassungsschutz hier in Sachsen wird immer wieder thematisiert. Der sächsische Verfassungsschutz, der sieht das bis heute eben nicht so. Keilitz aber schreibt da zum Beispiel, dass die Abgrenzung zur identitären Bewegung von Anfang an nicht das Papier wert gewesen sei, auf dem sie eben steht, oder dass es schwerfalle, programmliche Unterschiede zwischen den ostdeutschen Landesverbänden der AfD und der NPD zu machen. In Sachsen, da steht die AfD genauso weit rechts wie die Landesverbände in Thüringen und Brandenburg, über die ja viel berichtet wird. Ja, sehr gut aufbereitet fand ich den Beitrag von Michael Nattke und Grit Hannefort über Rechtsextremismus im ländlichen Raum. Dort stehen eigentlich eher so zusammengefasst die Phänomene, über die ich auch immer wieder berichte, wenn es eben um den ländlichen Raum geht, warum die CDU oft so nah an der AfD steht, wenn rechtsextreme Positionen eben längst die Mitte der Gesellschaft erreicht haben, wenn schon die NPD oft eben auch als eine normale Partei angesehen wird und wie schwer es für Demokraten ist, einmal an den rechten Rand verlorene Räume wieder zurückzugewinnen. Also dieser Text ist eher beschreibend, gibt aber auch eine klare Handlungsanweisung, und das ist, diejenigen vor Ort zu unterstützen, die sich für demokratische Werte einsetzen, denn vermutlich ist das ja für die Demokratie viel wichtiger, nicht ob Sachsen jetzt eine oder die Hochburg ist, sondern wie eben der hier, na klar, bestehende Rechtsextremismus bekämpft und die Demokratie gestärkt werden kann.
Aber wie ist es jetzt, wenn Sie die ganzen Aufsätze mal zusammen resümieren? Wie schneidet Sachsen denn insgesamt ab? Ist es denn tatsächlich die Brutstätte für rechte Protestkultur und Politik in Deutschland?
Ja, die Fragestellung ist ja, ist Sachsen eine Hochburg des Rechtsextremismus? Und dass es eine der Hochburgen ist, das ist ja klar. Und das wird eigentlich auch in allen Beiträgen deutlich. Ob es nun die Hochburg ist, das wird von den beiden Herausgebern nicht eindeutig beantwortet. Aber da sind wir beim Thema Brutstätte. Sachsen ist, und das auch in den vergangenen Jahren, einfach vermehrt auch zu einem Anziehungsort und Vernetzungspunkt geworden. Ganz wichtig, Pegida, das wird eben in dem Buch hier von den Herausgebern im Schluss als eine Art regionale Auffälligkeit so ein bisschen abmoderiert. Obwohl, und es steht eben auch in dem Buch, Pegida ein ganz wichtiger Ort der Präsenz und des Netzwerkens gerade der neuen Rechten ist und natürlich mitten in Sachsen liegt. Stichwort Brutstätte. Und kaum ein Thema sind auch die Vorfälle in Chemnitz 2018, also dieses Zusammengehen in aller Öffentlichkeit von Neonazi-Strukturen, der AfD und sich als normalen Bürgern verstehenden Menschen in dieser Dimension. Das hat es eben nur in Chemnitz gegeben und das konnte es wohl so auch nur in Chemnitz und Umgebung geben. Aber das zum Beispiel wird nur am Rande thematisiert.
Vielen Dank, Unser Sachsen-Korrespondent Bastian Brandau war das über Sachsen, eine Hochburg des Rechtsextremismus, herausgegeben von Uwe Backes und Steffen Keilitz. Band 66 der Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung, im Verlag Van den Hoek und Ruprecht erschienen, 406 Seiten, 40 Euro. Ein Stück vernachlässigter türkischer Geschichte hat der US-amerikanische Historiker William H. Holt aufbereitet. Es geht um die Verfolgung von Muslimen auf dem Balkan zum Ende des 19. Jahrhunderts und die große Fluchtbewegung Richtung Osmanisches Reich. Dabei geht es Holt nicht nur um die Ereignisse selbst, sondern auch darum, dass und warum diese im kollektiven Gedächtnis keine große Rolle spielen. Susanne Güsten hat das englischsprachige Buch gelesen, Titel The Balkan Reconquista and Turkey's Forgotten Refugee Crisis.
Das Osmanische Reich werde heute meist dem Nahen Osten zugerechnet, bemerkt der amerikanische Historiker William Holt im ersten Kapitel seines Werkes über die Vertreibung der Muslime vom Balkan. Dabei sei das Reich nach seinen Anfängen in Nordwestanatolien zuerst nach Südosteuropa expandiert.
Dieser rasche Vorstoß machte es weitgehend zu einem Reich des Balkan, einem europäischen Reich also, dessen Herrschaftsgebiet sich erst später nach Kleinasien, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika erstreckte. Serbien kam 1389 unter osmanische Herrschaft und Bulgarien 1396. Dagegen fielen die Levante, Bagdad, Ägypten und die arabische Halbinsel erst zwischen 1512 und 1530 an das Osmanische Reich. Es waren überwiegend die Balkanprovinzen, aus denen das Osmanische Reich seine Reichtümer, seine Arbeitskräfte, seine militärische Macht und seine landwirtschaftliche Produktion bezog. Der Balkan war der Kern des Osmanischen Reichs, sein pulsierendes Herz.
Die Donauprovinz des Osmanischen Reiches ist heute auf Bulgarien, Serbien und Rumänien verteilt. Weithin vergessen ist, dass dort noch im 19. Jahrhundert annähernd so viele Muslime lebten wie Christen. Alleine auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien standen mehr als 2300 Moscheen, davon 45 in Sofia. Heute gibt es in der bulgarischen Hauptstadt nur noch eine einzige aktive Moschee. In dem Buch geht Holt der Frage nach, wie das geschah und warum wir heute nichts mehr davon wissen. Im Mittelpunkt steht dabei die Vertreibung der muslimischen Bevölkerung im russisch-osmanischen Krieg von 1877 bis 78. Ein Pogrom, der in seinem blutrünstigen Grauen späteren Massakern an den christlichen Völkern von Anatolien nicht nachstand. Das legen jedenfalls die zeitgenössischen Schilderungen nahe, die Holt zusammengetragen hat. Ein amerikanischer Offizier der russischen Armee berichtet über die Flucht von Überlebenden der Massaker in den muslimischen Dörfern der Donauprovinz.
3 Tage lang marschierten wir an den Überresten eines Flüchtlingszugs entlang, der sich über 70 Meilen erstreckte. Zertrümmerte Wagen, verstreute Besitztümer, tote Tiere. Hier ein Mann und seine Frau tot im Schnee, dort ein würdevoller alter Türke mit weißem Bart und grünem Turban, mit durchgeschnittener Kehle im Straßengraben. Und dort ein erfrorenes Kleinkind, die Augen noch zum Himmel geöffnet. Uns erstarrte das Blut in den Adern, als wir einen bulgarischen Dorftrampel sahen, der uns vom Wegrand angrinste und ihn fragten, wer die beiden Türken vor ihm auf der Erde ermordet habe. Das, meine Brüder, waren wir, gab er zur Antwort.
Der Autor belässt es nicht bei der Dokumentation dieses verdrängten Kapitels europäischer Geschichte. Er beleuchtet auch den historisch-ideologischen Hintergrund.
Auch wenn Europa von vielen Rissen durchzogen war, etwa der konfessionellen Spaltung zwischen Protestanten, Katholiken und Orthodoxen, so wurde die europäische Identität doch in Abgrenzung zum nichtchristlichen Anderen geprägt. Juden und Zigeuner waren die Anderen im Inneren, die Sündenböcke Europas, die angeblich Brunnen vergifteten und die Pest einschleppten. Die Anderen draußen waren die Mauren und die Türken. Die Mauren waren schon bis Ende des 15. Jahrhunderts vertrieben. Deshalb waren es die Türken bzw. Osmanen, die als verbliebene Vertreter des Islam in Europa als die herhalten mussten, das zur Schaffung eines europäischen Wir notwendig war.
Den Anlass lieferte die brutale Niederschlagung eines bulgarischen Aufstands durch die osmanische Armee und Freischärler im April 1876, die zur cause célèbre europäischer Intellektueller wurde. 3000 Artikel in 200 Zeitungen in Europa, zählt der Autor, in denen die türkische Barbarei gegeißelt und die europäische Öffentlichkeit aufgepeitscht wurde. Die ideologische Vorbereitung für die ethnische Säuberung, wie Holt meint. Und ethnische Säuberung war es zweifellos, was sich 1877 bis 78 ereignete. Stellten Muslime vor dem Krieg noch etwa 50% der Bevölkerung auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien, so waren es zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaum mehr als 10%. Hunderttausende Muslime wurden abgeschlachtet oder starben auf der Flucht. Die Überlebenden retteten sich ins damalige Konstantinopel, wo sie in den Moscheen hausten und von Seuchen dahingerafft wurden. Eine monatelange Belagerung der Hauptstadt durch Hunderttausende verzweifelte und verelendete Flüchtlinge, die Holt eindringlich schildert. Der Sultan entledigte sich der Vertriebenen schließlich, indem er sie nach Anatolien verfrachtete und dort ansiedeln ließ.
Istanbul wurde erstmals in seiner Geschichte zu einer mehrheitlich muslimischen Stadt und das Reich selbst wurde muslimischer, als es je gewesen war.
Um die Flüchtlinge ins Reich zu integrieren, setzte der Sultan auf den Islam als identitätsstiftende Gemeinsamkeit. Die Vertreibung der Muslime vom Balkan stellte damit die Weichen für einen türkischen Nationalstaat, der seinen Zusammenhalt aus der muslimischen Identität bezieht. Wie ein so historischer Moment vergessen und verdrängt werden konnte, nicht nur in Europa, sondern auch in der Türkei selbst, damit setzt sich Holt im letzten Kapitel auseinander und taucht dafür tief in Prozesse der kollektiven Erinnerung und des Vergessens ein. Das Buch ist ein beeindruckender Beitrag zur Debatte über das Verhältnis der Türkei zu Europa von einem bisher unbekannten Autor, der seinen originellen Ansatz mit tiefer Sachkenntnis untermauert.
Meint Susanne Güsten über William H. Holts Buch The Balkan Reconquista and Turkey's Forgotten Refugee Crisis, veröffentlicht bei der University of Utah Press, nur auf Englisch, 344 Seiten, Preis 40 Euro. Das war's mit Andruck. Uns gibt's wieder in der kommenden Woche und dann unter anderem mit Ottfried Höffe, der ein Europa der Bürger fordert. Und mit einem Buch über den Einfluss von Koch Industries auf die US-Politik. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.